Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Aus dem Börsenradio-Studio A meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß kommt mit vielen Interviews vom Börsentag Frankfurt zurück. Der Börsenradio-to-go-Podcast, heute ist Dienstag, 5. März 2024. Wir sehen heute einen kleinen Ausverkauf bei den Tech-Werten in den USA. Aber die Frisur hält. Soll heißen, Frankfurt 10 Grad und der DAX ist weiterhin stabil. Gold auf Höhenflug. Bayer macht den Abflug. Anschlag auf Stromversorgung auf Tesla-Werk, zudem Ausfall von Instagram und Facebook, WhatsApp funktioniert. Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,1% auf 17.698 Punkte aus dem Handel. Der Eurostoxx 50 0,4% tiefer, 4.892 Stellen und in Wien der ATX TR 7.477 Punkte, keine Veränderung heute.
Das Börsenradio on Tour. Wir sind hier auf dem Börsentag in Frankfurt. Es ist richtig voll geworden mittlerweile. Seit ungefähr einer halben Stunde läuft die Veranstaltung erst. Und ich begrüße im mobilen Studio von Börsenradio Heiko Böhmer von Shareholder Value. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Mit dem Burggraben. Das lässt mir irgendwo keine Ruhe. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo ich den Eindruck habe, da ändert sich was. Alle Welt spricht über künstliche Intelligenz. Ob das jetzt oft gerechtfertigt ist oder ob das Marketing ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Grunde genommen ist doch dieser Burggraben, besteht doch zurzeit ausschließlich aus künstlicher Intelligenz. Du wirst es jetzt anders sehen vermutlich, ne?
Ja, es kommt halt auf jedes einzelne Geschäftsmodell an, was man sich anschaut. Und das ist ja auch genau das, was wir machen. Also wir investieren beispielsweise bei künstlicher Intelligenz eben jetzt nicht in die Unternehmen, die künstliche Intelligenztechnologie eins anbieten, sondern wir schauen eigentlich auf die sogenannten Zweitrundengewinner. Zweitrundengewinner sind für uns die Unternehmen, ja die breite Masse der Unternehmen auf Sicht der nächsten 2, 3, 5 Jahre, die KI-Anwendungen in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktivität steigert durch KI-Einsatz, die ist ja sehr, sehr groß. Also muss ich gucken, welche Unternehmen jetzt schon bereit sind, da zu investieren, um dann eben die Ernte auch einzufahren. Das ist das eine. Und die Burggräben, du hast schon recht, das ist natürlich etwas, wo man genau gucken muss, ob die auch langfristig halten, beziehungsweise ob KI hier auch Möglichkeiten bietet, für andere Unternehmen an anderen vorbeizuziehen. Das muss man wirklich ganz genau analysieren.
Und diese Analyse, ist das quasi so eine Lehre aus, was vor 25 Jahren passiert ist, Dotcom-Blase,
ja,
dass man gesagt hat, überall, wo Dotcom draufsteht oder Internet draufsteht, Bewertungen gehen durch die Decke, dass man gesagt hat, oder jetzt sagt, jetzt gucke ich mal ganz genau hin.
Ja, aber wir haben natürlich einen Riesenunterschied. Das hört man auch immer weiter, wenn man sich wirklich umschaut und wenn man es auch selbst erlebt hat damals schon, dann hatte man ja wirklich Boom-Unternehmen, die mit Dotcom im Unternehmensnamen eigentlich schon an der Börse durchgestartet sind. Wir haben jetzt Unternehmen, Milliardenkonzerne, die Milliardengewinne schreiben und eine stabile Basis haben. Und KI ist insofern wirklich, es ist von der technologischen Entwicklung her 1:1 zu vergleichen oder sogar noch höher anzusetzen als die Einführung des Internets. Das muss man echt sagen. Aber die Basis ist eine ganz andere und von daher ist es vielleicht auch etwas, was noch länger trägt. Viele Unternehmen müssen in die Bewertung aber noch hineinwachsen. Auch das muss man sehen. Wir haben jetzt wirklich extrem hohe Erwartungen. Und ob die wirklich von allen erfüllt werden, das ist die Frage. Aber unser Ansatz ist wirklich zu gucken, bei den Unternehmen, die wir sowieso schon auf der Watchlist haben, wie können die beispielsweise die KI-Fantasie abdecken? Was ist für die sinnvoll, da wirklich mit reinzugehen? Und nur ein Beispiel, Sartorius steht im Biotech. Das ist ein Ausrüster im Biotech-Bereich, der kann logistisch mit KI-Anwendungen großartig die Effizienz steigern. Das sind so Modelle, die im Endeffekt laufen, wo wir drauf schauen, was bringt das, wie wird sich das auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre auszahlen.
Die Börsenlage des Tages nochmal in der Zusammenfassung. Ein ungewöhnlich stabiler Tag für den deutschen Aktienindex, trotz Turbulenzen bei den US-Technologieaktien. Konstantin Oldenburger von CMC Markets gibt zu bedenken, dass vor dem Hintergrund ausbleibender Zinssenkungen nun vielleicht die Value-Aktien ihre Stunde schlagen könnte. Besonders mit Blick auf die morgige Anhörung des Fed-Chefs Paul, wo das erhoffte Szenario einer Zinswende für dieses Jahr in Frage gestellt werden könnte. Das könnte vor allem für die hoch bewerteten Technologiewerte zum Stolperstein werden. Was gab's noch? Unterdessen setzte der Goldpreis seinen Höhenflug fort mit Spekulationen auf fallende Zinsen und erreicht fast einen Rekordwert von 2132 US-Dollar für eine Feinunze.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Roman Kurewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem.
Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Roman. Servus.
Grüß dich, Peter.
Welche Aktien könnten aus der zweiten Reihe interessant sein? Du hast mir ein paar Werte geschickt. Was könnte der Grund sein, dass die besser laufen als die üblichen MDAX und SDAX-Werte? Zum Beispiel SAF Holland. Also die Produkte von SAF Holland fahren ja fast überall mit. Dennoch kennen sie eigentlich die wenigsten. Das gilt übrigens auch meistens für die Aktie. Was macht SAF Holland? Naja, das ist einer der führenden Nutzfahrzeugausrüster, also quasi von Stützwinden, Königszapfen, Sattelkupplungen, um mal so in diese Richtung zu gehen. Warum ist für dich SAF Holland ein interessanter Wert?
Ja, wer uns schon länger kennt, der weiß ja, wir kaufen das, was stark ist. SAF Holland, die sind schon länger auf der Liste und laufen auch schon besser. Wenn man sich eben anguckt, wie andere Titel laufen, die Kunde sind von SAF Holland, da läuft es ja auch sehr, sehr gut. Vielleicht weniger in Europa oder Deutschland, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, aber in Amerika oder Lateinamerika und Asien, da brummt es wie verrückt. Und wenn die natürlich ganz viele Einheiten bauen oder produzieren, dann brauchen sie letztendlich auch die Fahrwerke und Kupplungen von SAF Holland. Und dadurch ist es hier sicherlich sehr, sehr positiv und die Entwicklung hält weiter an.
Starten wir mit den Firmenmeldungen. Im Blickpunkt natürlich Tesla. Ein Angriff auf die Stromversorgung für das Tesla-Werk in Grünheide legt die Produktion lahm. Und Elon Musk macht mit markigen Worten auf sich aufmerksam. Die Aktien des Elektrobauers könnten unter dem unklaren Produktionsausfall leiden, während Musk die Täter als die dümmsten Ökoterroristen der Erde bezeichnet. Es gibt nach Angriff der Houthi-Rebellen einen Internetausfall der Infrastruktur. Es ist ein bedeutender Ausfall im globalen Netzwerk des Internets nach dem Durchtrennen von Unterseekabeln. DEXIX reagiert schnell und leitet den Datenverkehr um. Ein Vorfall, der die Bedeutung sicherer und robuster digitaler Infrastrukturen deutlich unterstreicht.
Ja, schönen guten Tag, ich bin Michael Blumuth von der Deutschen Bank, bin dort im Bereich Chief Investment Office tätig und mein Spezialgebiet sind Rohstoffe und Währungen.
Ganz brutaler Themenwechsel. Als ich gestern hier aufgebaut habe, das mobile Studio von Börsenradio, kam auch so mit den Nachbarn dann ins Gespräch. Und macht ihr denn? Und ja, Interview und morgen dann Rohstoffexperte. Ja, was sagst du denen? Ja, Gold natürlich. Oh, Gold, wie langweilig. Wieso, was willst du denn? Und deswegen machen wir jetzt zum ersten Mal im Börsenradio quasi so eine Wunschanalyse. Kupfer hat er sich gewünscht.
Mhm. Ja, schön. Also erstmal wünschen darfst du immer was. Andreas, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Also wenn du einen Wunsch hast, äußere ihn einfach. Wenn er nicht zu überraschend kommt, ich was dazu sagen habe, dann gehe ich auch gerne darauf ein. Also Kupfer, auch ganz spannendes Thema. Kupfer ist für uns eigentlich auch einer der Top-Investments oder Top-Anlagen in Rohstoffen dieses Jahr. Warum ist das so? Wir haben die Kupferpreise jetzt relativ lange seitwärts traden gesehen. Also die Kurse meistens so zwischen 8.000 und 8.500 Dollar die Tonne. Londoner Metallbörse, da schaue ich meist drauf, sind die 3-Monats-Kontrakte. Es bewegt sich also immer so ein bisschen rauf und runter. Es ging Anfang letzten Jahres mal stark hoch bei 9.000 Dollar die Tonne, als die chinesische Regierung die Covid-Maßnahmen aufgehoben hat. Haben wir also einen starken Anstieg gesehen. Dann die Daten aus China weisen darauf hin, dass dort die Wirtschaft nicht so richtig rund läuft. Also ähnlich wie in Deutschland, in China gerade die Industrie momentan eher am Schwächeln. Und das auch weiter das ganze Jahr 2023 hindurch. Also sehr enttäuschend, was die chinesische Industrie anbelangt. Und deswegen kamen die Kupferpreise runter, unter 8.000 Dollar die Tonne und sind jetzt wieder ein bisschen hochgekommen, weil die chinesische Regierung gemerkt hat, das Volk wird ein bisschen unruhig. Immobilienkrise, die Sparquote ist sehr hoch, die Chinesen konsumieren nicht, die haben Sparquoten von 25%, man legt das Geld irgendwo an oder investiert es in Gold, aber man geht damit, man investiert es nicht mehr in den Immobilienmarkt, der in China momentan sehr schwierig ist und auch nicht in Produkte, die jetzt die Industrie herstellen müsste. Also lange Rede, kurzer Sinn, China momentan noch ein bisschen schwierig, aber die Regierung hat es erkannt, dort werden jetzt Stimuli auf den Weg gebracht, die auch gerade die Industrieproduktion wieder ankurbeln sollen. Das bedeutet, wir vermuten, dass wir in China im zweiten Halbjahr eine bessere wirtschaftliche Tätigkeit sehen als jetzt. Und wenn die Chinesen besser unterwegs sind, werden auch wir in der Eurozone davon profitieren. Wir haben auch in der Eurozone momentan ja eine recht schwierige Lage für die Industrie, um es mal so zu formulieren. Und das macht uns einerseits optimistisch. Kupfer ist das erste Metall immer, was auf die Konjunktur reagiert. Dr. Kopper heißt es ja auch. Also das ist schon fast auch ein bisschen langweilig. Das ist für die alten Hasen. Aber ich habe auch gerade neulich eine Studie gesehen, vielleicht dazu noch zum Schluss und zur Kupfer, die ganz interessant war. Und zwar, wenn die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr senken wird, wovon wir ausgehen, ab Juni wahrscheinlich dreimal, dann wurde untersucht, wie sich die Rohstoffpreise verändern, wenn jetzt Zinssenkungen kommen. Und da gibt es zwei Metalle, die extrem profitieren, und das sind Kupfer und Gold. Und gerade Kupfer hat immer in Zinssenkungsphasen der US-Notenbank, war Kupfer der Rohstoff, der den größten Ertrag gebracht hat. Warum ist das so? Die Nachfrage nimmt meistens recht stark zu. Die Firmen können wieder Kredite billiger aufnehmen, dann wird wieder mehr investiert, wird mehr, auch die Industrie stellt mehr her. Die Privatleute wie du und ich können mehr nachfragen. Also die Industrie profitiert unmittelbar von den Zinssenkungen der Notenbanken, und das ist meistens eine sehr gute Phase für Kupfer.
Bayer im Abwärtstrend. Die Aktie von Bayer erlebt ein neues Tief, und das Unternehmen sieht sich mit Skepsis bezüglich seiner Zukunft in Deutschland konfrontiert. Ein verfehltes Strategie-Update und hohe Verluste in der Crop Science Division werfen Fragen auf. Die deutsche Börse betritt das Kryptofeld mit einer neuen Handelsplattform. DBDX macht die deutsche Börse nun auch im Kryptosegment von sich reden. Ein mutiger Schritt in Richtung Digitalisierung und Innovationen.
Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
Also, 20% USA, aufgeteilt S&P 500, ein bisschen Nasdaq, weil da die glorreichen 7, die du erwähnt hast, ist nicht wahr, die kommen da mit drin. Die glorreichen 7 werden übrigens nicht mehr das gleiche Anstieg haben wie in den letzten 3 Jahren, laufen aber noch mit. Aber da gibt es dann auch mal 50-60%ige Verluste. Da gibt es mal Einzelwerte, machen schwachen Quartal, die dann 30% fallen, das ist ganz normal. Macht da, springt nicht aus dem Fenster, sondern wenn sie hast, muss sagen, aha, kann ich vielleicht mal was nachkaufen. Nie in einen Wert mehr als 3% investieren. Und das nur in 3 Tranchen, jeweils mit 1%. Und nur bei Schwäche nachkaufen, wenn die erste Tranche gekauft ist. Betet zu wem immer ihr wollt. Ich bin Freidenker, aber ich bete auch. Bitte lass die Aktie 15% fallen. Wieso habe ich doch gerade gekauft? Ich sage, lass sie doch mal fallen, dann kannst du noch mal nachkaufen. Und dann, wenn sie, oh, das ist eine blöde Theorie, aber zweite Tranche, Heiko Thieme sagt, kaufen. Und dann, was sagt Heiko Thieme jetzt? Bitte, dass das nochmals 15% wird. Das ist ein Wahnsinn, hör mal, das ist ja unmöglich. Ja, das Ding ist auf 50% gefallen, dass du gekauft hast. Ich hoffe jetzt, dass es den Boden findet. Ich weiß nicht genau wann, geklingelt wird aber so nicht. Ich bin 3 Tranchen-Stratege. Jetzt müsst ihr euch eines fragen. Der Heiko Thieme hat so viel geschwätzt, der redet so schnell, kann man für einen 80-Jährigen gar nicht fassen, dass er noch so viel Worte hat. Aber kurzum, glaubt's mir, 52 Jahre bin ich dabei. In den meisten Fällen ist es gut, 3 Tranchen zu haben. Wenn dann natürlich ein Klugscheißer kommt, was mache ich denn, wenn das noch weiterfällt? Dann musst du abwarten. Ne? Ich geklingelt wird nicht. Ja, was mache ich denn, wenn es wirklich 30% oder 40% fällt? Wie die VW, die habe ich gekauft bei 200, bei 170, 140, habe einen Schnitt von knapp 170, jetzt ist es bei 100. Ich sage, Junge, jetzt hast du 3% investiert, deine 3% sind doch jetzt abgewertet auf nur noch 1,8%. Ja, jetzt kannst du nochmal 1,2% anlegen, hast du dann 3% zielgerichtet getroffen, nochmal nachkaufen, verbilligst deinen Kurs. Und dann rufe ich mal in 5 Jahren wieder an. Oder du bestellst gleich das Flugzeug, was mich abholen kann zum Mittagessen, nicht wahr? Weil du so viel gewonnen hast. Das ist die Antwort. In anderen Worten, auch mal Schieflagen mit einzubauen, auch mal querdenken können. Aber 3-mal sich einzukaufen, ist meine Strategie. Das kannst du mit dem ETF machen, da sind es nur 10% Abstände, weil Länderfonds etwas schwerfälliger sind als Einzelwerte. Bei Einzelwerten, wie gesagt, 15% fallen. Und wenn du einen Nebenwert hast, dann kommt da der Frage gleich.
Und auch 3-mal in Tranchen verkaufen wieder?
In 3 Tranchen, wunderbar. Und wenn du solltest, und da haben wir eine ganze Menge Leute, auch unsere Clubmitglieder können das bestätigen, nach 25% nehme ich das erste Drittel raus. Warum? Weil die Börse nicht so starke Schwankungen macht, wie ihr es bei der Nvidia erlebt habt, dass sie gleich sich verdreifacht oder verzehnfacht, das sind immer die Ausnahmen. Die Regel ist, eine Börse läuft 8% im Jahr. Wenn es 25%, dann hast du das Dreifache. Ein bisschen mehr als Dreifache, wenn du nochmal eine 3x8 und 24, wenn du das Dreifache hast, dann sei doch mal ein bisschen zufrieden. Sei doch nicht zu unbescheiden. Dann nimmst du ein Drittel raus. Gewinnmitnahme verarmt nicht, wohlbemerkt. Und dann hast du bei 35% die nächste Tranche. Da hast du schon einen außergewöhnlichen, also einen Schnitt von 30%. Nämlich 25 und 35, rechnest du zusammen, teilst durch 2, bist bei 30% plus. Und das Letzte ist meine Casino-Karte. Das letzte Drittel sichere ich mit einem Stopp an bei 30%, was ich ja schon im Schnitt habe in den ersten zwei Drittel. Kommt es, verkaufe ich, sage ich 30%, bin ich gut, fast vierfache vom Markt. Wenn ich das in weniger oder in einem Jahr habe, bin ich doch Weltmeister. Aber für den Fall, dass die Wachse weitergeht, geht es jetzt von 35% auf 50%. Dann setze ich den Stopp an von 30% auf 35% oder 40%, je nachdem, wie aggressiv wird. Gehe ich auf 45%, wäre ich zu dicht, denn die Schwankungen werden größer. Dann geht man die Aktie, wenn es wirklich gut läuft, auf 100. Dann glaubt man, wie eine, ja, warum habe ich eigentlich verkauft bei 25, 35? Ja, Leute, du hast eine Ausnahme, sei nicht zu gierig. Aber jetzt, wenn sie bei 100 plus ist, bei 70 gehst du raus im letzten Drittel. Wieso bei 70? Ja, die Schwankungen werden größer. Wenn sie auf 72 geht, hast du nicht verkauft, geht dann auf 200, dann machst du den Stop bei 150% an. Und wenn sie auf 1000% geht, so wie eine Tesla nicht war und wie eine Nvidia, dann sagst du, dann bist du bei 800 zum Schluss. Da hast du gut gewonnen. Passiert übrigens ganz selten, muss man so sagen. Aber ich schiebe den letzten Stop nach und das entscheidet dann der Markt, wann ich verkaufe. Und ob du dann mit einem Schnitt von 30% verkaufst oder 100%, das ist dann der Zukunft und so weiter. Das ist in simpler Form meine Strategie. Und ich wette, dass nur 80% das zwar gehört haben, aber mich in den nächsten 3-4 Wochen fragen, ja, wie meinen Sie das eigentlich? Und beim Verlauf ist es, und wenn du nur 1% kriegst, was eben nicht 15% zweimal fällt, dann machst du es mit 1%, wenn du 25% hast, um 1% verkaufst du ein Drittel, bei 35 ist das nächste Drittel, das letzte Drittel nicht das Jahr, aber egal wie viel du hast. Wenn du jetzt Pech hast, in Anführungsstrichen, das ist natürlich das Hauptgewinn aus meiner Sicht. Wenn die Aktie jetzt mehr fällt, nachdem du 3% drin hast, wie sie bei VW, bricht sie ein. Ich sage, Leute, wir reden uns mal in 5 Jahren wieder, damit das Schönste war, dass das ja nochmal wieder, ich konnte nochmal nachkaufen. Das verlangt etwas. Glaubt nicht, dass ihr jeden Tag euer Kapital verdoppeln könnt. Aber müsst ihr euch jeden Tag 2-3 Stunden mit der Börse beschäftigen? Nein, nur wer von euch ist Daytrader? Also ganz kurz, für einer. Aber ganz, die Hand ging aber nicht so, genau, so ein bisschen bescheiden war die Hand. Daytrader, 80% der Daytrader verlieren. Deswegen haben wir so wenig Daytrader. Die konnten sich nicht leisten, hierher zu kommen. Daytrader ist eine Verlustquote. Könnt ihr mir glauben. Das schnelle Geld, die glauben und dann...
Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Ein markanter Rückgang für Eckert und Ziegler. Die Aktie büßte heute mehr als 10% ein und fand sich damit am Ende des S-DAXes wieder. Hintergrund sind Gerüchte über Zukäufe durch das australische Unternehmen Telix, das sich mit dem Erwerb des kanadischen Technologieunternehmens ARTMS im Bereich der Radioisotopenproduktion positionieren möchte. Der chinesische E-Autobauer NIO konnte im 4. Quartal nicht überzeugen. Mit einem Verlust die Aktie von 39 Cent und einem Umsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar blieben die Zahlen hinter den Erwartungen zurück. Obwohl der Betriebsverlust geringer ausfiel als befürchtet, sorgen die Nachfrage und die Preisgestaltung für Kopfzerbrechen.
Seit 1. März gibt es eine wichtige Neuerung an der Wiener Börse. Österreichische Bundesanleihen sind wieder in fortlaufender Auktion verfügbar. Das ist besonders interessant für private Anleger. Für gute Preise und für die nötige Liquidität sorgen zwei sogenannte Market Maker, das ist die Erste Group, und die Raiffeisenbank International. Und in diesem Podcast stellen wir zunächst einmal vor, was überhaupt eine Bundesanleihe ist, warum diese Bundesanleihen interessant sind für Privatanleger und was die Vorteile sind an dieser neuen fortlaufenden Auktion. Bei mir ist Markus Stix, er ist Geschäftsführer der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Herr Stix, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen.
Jetzt muss man ja, wie das so oft ist im Geschäft, Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Das kann unter anderem eine Börse sein, die Börse, die Wiener Börse. Zunächst einmal allgemein gefragt, warum ist ein Börsenlisting wichtig, ein Börsenlisting für Anleihen?
Weil es einerseits der Transparenz dient natürlich für den Investor, damit er weiß, er hat jetzt nicht nur auf der Homepage des Emittenten nachgeschaut, sondern eine Anleihe wird auf einem unabhängigen Wiener Börseplatz gelistet. Das heißt, es wurde die Dokumentation auch überprüft. Das stärkt natürlich die Glaubwürdigkeit des Emittenten, wenn es auf einer Wiener Börse gelistet ist. Und so wie Sie es gesagt haben, es ist ein Marktplatz, wo sich Angebot und Nachfrage treffen kann, eben mit Unterstützung der zwei Market Maker, die auch im Wege dieser fortlaufenden Auktion täglich, also 5 Tage die Woche, den ganzen Tag von 9 bis 16:30 Uhr Preise für die Investoren zur Verfügung stellen, um die Anleihen zu kaufen und zu verkaufen. Und das ist ja das Wichtige, dass wir nicht nur Investoren haben, die kaufen, sondern ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben wollen, diese Anleihen auch wieder zu verkaufen. Auch wenn natürlich hier ein Kursrisiko entsteht, weil Anleihen zahlen nur dann die volle Rendite aus, wenn es bis zum Endfälligkeit auch wirklich behalten wird.
Also nochmal nachgefragt, ob ich das auch richtig verstanden habe. Bislang war es ja so, es wurden Preise festgelegt, Kurse festgelegt, allerdings nur einmal am Tag, relativ illiquide. Und deswegen haben sich auch nur große Adressen dort zu Wort gemeldet, also institutionelle Anleger. Jetzt wenden wir uns aber dem Markt der privaten Investoren zu. Was ist jetzt nochmal der Vorteil dieser fortlaufenden Auktion für diese privaten Anleger?
Eins noch als Ergänzung. Es war leider in der Vergangenheit nicht so, dass man einmal am Tag einen Preis hatte. Manche Preise von unseren Anleihen sind von vor 2 Jahren, weil es keine fixe Market Maker Vereinbarung gab mit Banken, die sich bereit erklärt haben, hier wirklich für die Investoren, egal ob es jetzt Privatpersonen sind, aber auch Institutionelle, hier wirklich täglich sich verpflichten, einen Preis zu stellen. Das wurde in dem Übereinkommen mit den zwei Market Makern jetzt vereinbart. Also es gibt hier täglich Preise für all unsere Anleihen. Es kann nicht mehr passieren, dass ein Kunde, ein Investor auf die Wiener Börse Homepage geht, die Anleihe aufruft und sagt, der Preis ist von vor 2 Jahren, sondern der ist tagesaktuell, wird, wenn sich der Markt verändert, auch tagesaktuell verändert. Und für den Fall, dass es keinen Handel gibt an dem Tag, werden trotzdem Preise geliefert, die auch eine historische Entwicklung unserer Anleihen dann mit sich bringt und eine Betrachtung, wie haben sich Anleihen entwickelt in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Investitionsklassen, wie Aktien, wie einem Sparbuch und so weiter. Das ist der Riesenvorteil, diese Transparenz, der Preis, Gestaltung für alle interessierte Investoren jederzeit während der normalen Arbeitszeiten vernünftige Preise für Kauf und Verkauf vorzufinden und die auch abschließen zu können über ihr ganz normales Wertpapierdepot.
Qualitätsprobleme bei Boeing alarmieren die FAA. Die US-Luftfahrtaufsicht hat nach einem beinahe Unfall in der Boeing-Produktion ernste Qualitätsmängel festgestellt. Es wurden Verstöße gegen Produktionsüberwachung, Bauteilemanagement und Produktionskontrolle identifiziert, was nicht nur Boeing, sondern auch den Zulieferer Spirit AeroSystems betrifft. Schaeffler gewinnt Rückgang durch Übernahmepläne. Schaeffler, der bekannte Auto- und Industriezulieferer, sieht sich einem Gewinnrückgang gegenüber. Der Nettogewinn fiel auf 310 Millionen Euro, das ist fast die Hälfte des Vorjahreswertes.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die geplante Übernahme von Vitesco belastet das Ergebnis ebenso wie die höheren Zinsen und die Bewertung der Vitesco-Aktien. Trotz eines belebenden Tagesgeschäftes stehen bei Schaeffler nun hohe Kosten, vor allem für Energieabsicherungsgeschäfte im
Scout24. Also da gibt es viele Plattformen oder gab es viele Plattformen. Mittlerweile gibt es ja die berühmteste, das ist immer Scout24. Vor ein paar Tagen gab es die Jahreszahlen. Der Umsatz kletterte im Schlussquartal um 15% auf 133 Millionen Euro. Das EBIT legt um 19% zu auf fast 80 Millionen Euro. Scout24, ImmoScout. Warum steht es bei dir auf der Watchliste?
Ja, weil die Aktie eben das gleiche Prinzip wieder. Die ist schon sehr lange auf dem Weg nach oben. Die Firma hat sich, wie gesagt, umstrukturiert. umstrukturiert. Also man hat andere Bereiche verkauft, hat sich mit dem Schwerpunkt Immobilien aufgestellt. Also man bietet eben verschiedene Dienstleistungen auch im Bereich für Immobilien, Immobilienentwickler, Häuslebauer an. Und mich hat halt ein bisschen gewundert, mich persönlich, dass das Geschäft trotz, sagen wir mal, des Immobilienproblems, was wir ja nun mal haben, doch so gut läuft. Und die Margen sind sehr, sehr hoch. Das heißt, die Firma muss einfach nur schauen, dass sie den Umsatz weiter steigern kann. Und dann verdienen die halt unglaublich viel Geld. Und dann geht die Aktie in der Regel auch weiter nach oben. Und von daher ist da noch genug Potenzial. Denn eigentlich kann man ja sagen, wie schlechter werden kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen am Immobilienmarkt.
Es gibt wieder Zinsen und damit Alternativen zu Aktien. Anleihen sind auch für private Investoren wieder interessant. Bundesanleihen spielen eine besondere Rolle. Bislang waren sie meist außerbörslich gehandelt und daher von Großinvestoren gezeichnet. Und dieser Markt wird nun auch privaten Investoren zugänglich gemacht, denn Bundesanleihen werden seit 1. März in der sogenannten fortlaufenden Auktion gehandelt. Der Vorteil? Transparenz und Liquidität. Handels- und Preisdaten sind für alle zugänglich, zum Beispiel auf der Website der Wiener Börse und in allen gängigen Wirtschaftsmedien und Stichwort Liquidität, also Handelbarkeit. Dafür sorgen Erste Group und die Raiffeisenbank International. Die haben sich als sogenannte Market Maker verpflichtet, Kauf und Verkauf während der gesamten Handelszeit zu ermöglichen und so für qualitativ hochwertige Preise zu sorgen. Bisher erfolgte die Kursbildung nur einmal täglich ohne Market Maker. Und wenn wir eben jetzt die beiden Market Maker, schönen guten Tag in die Runde, stellen Sie sich doch den Hörern ganz kurz vor, bitte.
Schönen Tag, mein Name ist Michael Kuhn. Ich bin in der Raiffeisen Bank International verantwortlich für Fixed Income und Derivate.
Und auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Einramhof. Ich arbeite bei der Erste Group Bank in Wien und bin dort zuständig für den Bondhandel, den Aktienhandel und für die International und Institutional Sales in unserer Region.
Was sind denn das für konkrete Vorteile, die der Privatanleger hat, eben durch die Market Maker?
In dem besonderen Fall ist vereinbart worden, zusammen mit der Bundesfinanzierungsagentur und mit dem Finanzministerium, dass wir engstmögliche Preise für die Investoren stellen. Das heißt, an der Wiener Börse werden seit 1. März die Investoren, die Kunden, die Möglichkeit dazu, am Markt besten Preisen zu handeln. Sie können kaufen und verkaufen. Und das würden wir sagen, schon ein super Service für die Kunden und sollte auch der Entwicklung der österreichischen Bundesanleihen bei den privaten Investoren Vorschub leisten.
Unterscheidet sich eigentlich dieses Market Making im Bereich Anleihen zum Market Making im Bereich Aktien und wenn ja, wie?
Also prinzipiell übernimmt ja ein Market Maker das Risiko und stellt einen Preis zur Verfügung, zu dem gehandelt werden kann. In dem besagten Fall jetzt bei den österreichischen Staatsanleihen unterscheidet es sich natürlich insofern signifikant, als bei einer Aktie im Regelfall eine ISIN existiert pro Emittent, im Gegensatz zu dem Fall mit den österreichischen Staatsanleihen, wo ein Emittent mehrere ISINs begeben hat, das ja verschiedenste Laufzeiten gibt, in denen gehandelt werden kann. In diesem Fall machen die Raiffeisenbank und wir von der Ersten 31 ISINs, die wir betreuen. Wir haben das aufgeteilt zwischen uns beiden und das ist natürlich einer der ganz, ganz großen Unterschiede, dass hier nicht nur eben eine ISIN betreut wird in der Entwicklung der Bonität, der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens, sondern natürlich die gesamte Zinskurve eine Rolle spielt beim Market Making in Anleihen.
Das war die Börse in Kürze. Ein Tag voller Überraschungen und Wendungen gehen zu Ende. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch beim Börsenradio To Go Podcast. Bleiben Sie gespannt, bis zum nächsten Mal und passen Sie mehr auf Ihr Portfolio auf.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de